Herr Tietzmann, Sie haben das Wort.
Vielen Dank. Ich stehe jetzt ein bisschen zwischen zwei Verfassungsrechtlern. Ich könnte jetzt auch noch was dazu sagen. Ich bin bei vielen der gleichen Meinung wie Herr Tote und bei anderen vielleicht dann doch nicht. Aber ich werde, da das ein bisschen auch mitgeklungen ist, mal über die einfache Rechtslage reden. Also wir stellen uns einen Fall vor. Forscherin F. arbeitet in einem Hochsicherheitslabor an dem, was man so als Killerviren bezeichnen kann. Und sie weiß, dass ihre Forschung vielleicht missbraucht werden könnte. Die Frage für den Moment ist dann doch erstmal, welchen Beschränkungen diese Forschung bezüglich der Missbrauchsrisiken unterliegt. Ich möchte nur über diese konkreten Beschränkungen reden, da wo sie allerdings dann doch wieder kollidieren mit verfassungsrechtlichen Regeln, mit der Wissenschaftsfreiheit, werde ich auch darauf kurz eingehen. Untersuchen werde ich dies in drei Bereichen. Erstens der Durchführung von Forschungsvorhaben, zweitens Publikationen und drittens internationale Forschungskooperationen. Ich sehe gerade, dass das Podium kein Handout bekommen hat. Der Rest hat ein Handout, wo die drei Normen draufstehen, auf die ich etwas ausführlicher eingehen werde. Da können Sie gerne drauf blicken. Ich werde nicht auf Laborsicherheit eingehen. Das ist irgendwie nicht das Spezialproblem der Missbrauchsrisiken. Dagegen, dass Forscherin F. Forschungsvorhaben mit Missbrauchsrisiken durchführt, kann man versuchen, das Biowaffenverbot anzuführen. Dagegen, dass sie die Ergebnisse ihrer Forschung publiziert, kann man, wenn dies im Ausland geschieht, Genehmigungspflichten aus dem Exportkontrollrecht vorbringen. Und dagegen, dass sie bei ihrer Forschung international kooperiert, lassen sich beide zusammen anführen. Es wird sich jedoch zeigen, dass das Biowaffenverbot nicht auf friedliche Forschung übergreift und dass die Genehmigungspflichten in ihrer derzeitigen Ausgestaltung rechtlich nicht tragbar sind. Fangen wir an mit römisch erstens Durchführung von Forschungsvorhaben. Die Durchführung von Forschungsvorhaben unterliegt keinen Beschränkungen wegen Missbrauchsrisiken. Selbst im Biowaffenverbot des Artikel 1 Biowaffenkonvention, der ohnehin nicht direkt auf die Forschung anwendbar wäre, sondern erstmal über das deutsche Umsetzungsgesetz, ist dies nicht zu entnehmen. Nach Artikel 1 Absatz 1 Biowaffenkonvention, Sie finden dies auch auf dem Handout, sind Herstellung und Entwicklung von Agenzien und Toxinen, die nicht zu friedlichen Zwecken gerechtfertigt sind, verboten. Der Artikel hat eine zweistufige Struktur von Verbot und Rechtfertigung. Das Herstellen oder Entwickeln von Agenzien und Toxinen wird auf der ersten Stufe verboten. Das Verbot gilt nicht, wenn die Herstellung und Entwicklung zu friedlichen Zwecken gerechtfertigt ist. Das ist die zweite Stufe. Dieser zweistufigen Struktur entspricht ein zweifacher Forschungsbezug. Erstens stellt sich die Frage, wann Forschung überhaupt als Entwicklung von Agenzien und Toxinen zu verstehen ist. Zweitens fragt sich, wann dies zu friedlichen Zwecken geschieht. Die Konvention enthält kein ausdrückliches Forschungsverbot. Darauf wurde wegen drohender Abgrenzungsprobleme zwischen defensiver werden. So viel zu der ersten Stufe. Jede Forschung mit Agenzien, die offensives Potenzial hat, unterliegt zunächst Artikel 1 Biowaffenkonvention. Auf der zweiten Stufe fragt sich, ob diese Forschung zu friedlichen Zwecken gerechtfertigt ist. Friedliche Zwecke sind nicht definiert. Forschung wird aber in der Staatenpraxis pauschal den friedlichen Zwecken zugeordnet. Gilt dies aber wirklich, wenn trotz des Verfolgens friedlicher Zwecke Forschung offensives Potenzial hat, also zur Schädigung von Menschen missbraucht werden kann? Ja. Man denke daran, dass eine Forschungsregelung nicht erlassen wurde, weil zwischen offensiver und defensiver militärischer Forschung Abgrenzungen schwerfallen würden. Wenn im verborgenen Bereich militärischer Forschung Missbrauchsrisiken hingenommen werden, muss dies erst recht für den offenen Bereich ziviler Forschung gelten. Genügt aber eine Rechtfertigung, dass ein friedlicher Zweck benannt wird? Was ist, wenn der Forscher erkennbar nicht für den benannten Zweck geeignete Forschung betreibt oder wenn Alternativen bestehen? Erklärtes Ziel der Konvention ist die Verhinderung offensiven Biowaffenpotenzials. Deshalb kann man durchaus Forschung in Frage stellen, die offensives Potenzial schafft, obwohl für die Forschungsziele alternative und gleichermaßen geeignete Wege vorhanden sind. Diese Bedenken lassen sich zwar mit den Zielen der Konvention begründen, eine rechtliche Beschränkung ergibt sich aber nicht. Artikel 1 Biowaffenkonvention fragt nicht, ob Forschung sinnvoll ist. Artikel 10 Absatz 2 Biowaffenkonvention schützt sogar vor einer Auslegung, die friedliche Forschung, egal ob sinnvoll oder nicht, behindern würde. Forschung zu friedlichen Zwecken, die Erkenntnis über das offensive Potenzial von Agenzien erzeugt, geschieht also in vollem Einklang mit Artikel 1 Biowaffenkonvention. Das Biowaffenverbot des Artikel 1 ist schlichtweg blind für Missbrauchsrisiken. Die Antwort kurz gefasst. Wenn Forscherin F. Forschung durchführt, welche trotz gleichwertiger Alternative schädliche Erkenntnisse schafft, kann man dies vor dem Hintergrund der Ziele der Konvention kritisieren. An der Durchführung friedlicher Forschung wird sie jedoch trotz Missbrauchsrisiken nicht gehindert. Wir kommen zu dem zweiten Punkt, Publikationsbeschränkungen. Und da spielt die Publikation von Ron Fouché über die Übertragbarkeit des H5N1-Virus eine gewisse Rolle, denn diese wurde 2012 von den Behörden der Niederlande einer Genehmigungspflicht unterworfen. Grundlage war die Dual-Use-Verordnung der Europäischen Gemeinschaft, die die Ausfuhr ziviler Güter, die militärisch verwendet werden können, beschränkt. Sie enthält die Publikationsbeschränkung, über die ich jetzt nun allein reden werde. Die Ausfuhr technischer Unterlagen zur Entwicklung und Herstellung einer Vielzahl von Agenzien ist genehmigungspflichtig. Ausgenommen sind jedoch Technologien, die allgemein zugänglich sind oder die Grundlagenforschung. Publikationen, die Informationen zur Entwicklung und Herstellung dieser Agenzien enthalten, sind, auch wenn man das im Detail in Frage stellen kann, wohl technische Unterlagen. Fraglich ist aber, ab wann wissenschaftliche Publikationen allgemein zugänglich sind. Nach dem Wortlaut greift die Ausnahme für allgemein zugängliche Informationen erst, wenn der Inhalt der Publikation schon allgemein zugänglich ist. F. Unterlege weiter der Genehmigungspflicht, wenn sie einen Aufsatz bei einer Zeitschrift im Ausland einreichen will oder auf einem ausländischen Server veröffentlicht. Es sprechen aber da drei Punkte gegen. Ein Vergleich mit der freien Ausfuhr von Informationen für Patentanmeldungen, ein Blick in den Herkunftsstaat der Kontrolle technischer Unterlagen, die USA, und vor allem, hier sind wir wieder im Verfassungsrecht, wenn auch bei der Europäischen Union, die Wissenschaftsfreiheit nach Artikel 13 Grundrechtecharta. Die Ausfuhr technischer Unterlagen, soweit sie für Patentanmeldungen erforderliche Informationen enthalten, ist nach der Dual-Use-Verordnung nicht genehmigungspflichtig. Diese Informationen werden nach Ausfuhr erst im Ausland geprüft und bei Erteilung des Patents veröffentlicht. Auch bei Publikationen in ausländischen Medien wird in der Regel in irgendeiner Form erstmal geprüft und dann veröffentlicht. Der Umgang mit Informationen für die Patentanmeldung ist also in einem wesentlichen Moment für die Verbreitung der Informationen mit der Publikation im Ausland vergleichbar. Es ist nicht ersichtlich, dass sich die unterschiedliche Behandlung von Publikationen in ausländischen Zeitschriften und von Patentanmeldungen rechtfertigen ließe. Damit müsste entweder die Ausnahme für Patentanmeldungen gestrichen oder die Publikation im Ausland von der Genehmigungspflicht auch ausgenommen werden. Herkunftsland der Exportkontrolle für Technologien sind die Vereinigten Staaten. Dort wurden in den 80er Jahren lange Konflikte zwischen Sicherheitsbehörden und Forschungsgemeinschaft ausgetragen und die Ausnahme für allgemein zugängliche Informationen entwickelt. Auf dem Weg in die EG Dual-Use-Verordnung hat die Ausnahme für allgemein zugängliche Informationen allerdings einen wesentlichen Teil verloren. In den USA gilt die Ausnahme auch für Informationen, die allgemein zugänglich gemacht werden sollen. Erfasst ist zu jeder Zeit alle Forschung, bei der Forscher die Freiheit haben, wissenschaftliche Informationen ohne andere Beschränkungen oder Zeitverzögerungen zu publizieren. Eine Kontrolle öffentlicher Forschung findet praktisch nicht statt an dieser Stelle. Der Blick in die USA hat auch Bedeutung für den dritten Punkt, die grundrechtliche Bewertung der Genehmigungspflicht. In den USA haben Gerichte schon mal Exportkontrollen für Technologien wegen nicht hinreichender Prior Restraints des First Amendments als verfassungswidrig eingestuft. In der EU stellt sich diese Frage ebenfalls. Für wissenschaftliche Äußerungen gilt, Artikel 13 Grundrechtecharta, die Freiheit der Wissenschaft. Ohne eine ausführliche grundrechtliche Bewertung sei auf den Aspekt der Prior Restraints oder auf Deutsch Vorabbeschränkungen eingegangen. Für die Grundrechtecharta ist die Europäische Menschenrechtskonvention Mindeststandard, in der für die Interpretation der Konvention wesentlichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte finden sich besondere Anforderungen, damit Genehmigungspflichten für Publikationen, sogenannte Vorabbeschränkungen, rechtmäßig sind. Danach ist insbesondere eine gesetzliche Regelung erforderlich, die eine strikte Kontrolle über den Umfang der Beschränkungen erlaubt und eine effektive richterliche Überprüfung zur Verhinderung eines Missbrauchs der Genehmigungsbefugnis gewährleistet. Grob gesagt, der Richter braucht ein Gesetzesprogramm, anhand dessen er entscheiden kann, ob die Genehmigungsentscheidung richtig oder falsch war. Für die Genehmigung der Ausfuhr von Publikationen ist Gesetzesprogramm Artikel 12 Absatz 1 Dual-Use-Verordnung. Ich habe den Artikel abgedruckt. Er gibt vor, dass bei der Entscheidung über eine Genehmigung alle sachdienlichen Erwägungen zu beachten seien. Darauf folgt eine Liste besonders beachtenswerter Punkte, die auch nicht viel bestimmter ist. Eine strikte Kontrolle mit diesem Gesetzesprogramm ist unmöglich. Das entspricht also nicht den Kriterien des Gerichtshofs für Menschenrechte. Damit verstößt die Genehmigungspflicht für Publikationen in ihrer derzeitigen Ausgestaltung gegen die Wissenschaftsfreiheit der Grundrechtecharta. Neben der Ausnahme für allgemein zugängliche Informationen sind auch Publikationen der Grundlagenforschung von der Ausfuhrkontrolle befreit. Damit allein kann jedoch der Wissenschaftsfreiheit nicht genügt werden. Grundlagenforschung ist nach der Dual-Use-Verordnung in meinen eigenen Worten dann gegeben, wenn das Erkenntnisinteresse auf grundlegende Prinzipien gerichtet ist und dies nicht in erster Linie für eine Verwendung außerhalb der Wissenschaft geschieht. Die Wissenschaftsfreiheit schützt jedoch auch angewandte Forschung, die eben in erster Linie für eine Verwendung außerhalb der Wissenschaft geschieht. Hier kann man ohne Änderung der Genehmigungsvorschriften nur genügen, wenn man die Ausnahme für allgemein zugängliche Informationen auch auf noch zu publizierende Informationen ausweitet. Führt also Forscherin F, indem sie im Ausland publiziert, Informationen zur Herstellung von Agenzien aus, muss sie sich dies grundsätzlich genehmigen lassen. Dies gilt nicht, wenn Sie oder andere die Informationen schon veröffentlicht haben oder sie Grundlagenforschung betreibt. Aber auch sonst, wenn F im Ausland publiziert, sprechen einige Argumente gegen eine Genehmigungspflicht. Dies ergibt sich aus dem Vergleich mit der Patentausnahme, aus dem Blick auf die Regelungssituation in die USA und vor allem aus der grundrechtlichen Vorgabe einer strikten Kontrollwirkbarkeit von Vorabbeschränkungen. Drittens, internationale Forschungskooperation. Die Technologiebeschränkungen, die für Publikationen gelten, gelten auch für Kommunikation, die nicht auf Veröffentlichung ausgerichtet ist. Beschränkungen der nicht öffentlichen Kommunikation belasten internationale Forschungskooperation. Diese Beschränkungen kann man nicht nur wegen der schon zuvor zu den Publikationen diskutierten Punkten, ich wiederhole das jetzt nicht, rechtlich anzweifeln. Sie kollidieren auch mit dem besonderen Schutz internationaler Forschungskooperation in der Biowaffenkonvention. Artikel 10 Absatz 1 Biowaffenkonvention verpflichtet zur Erleichterung internationaler Kooperation und Absatz 2 schützt diese vor einer sie behindernden Durchführung des Biowaffenverbotes. Absatz 1 begründet eine Rechtspflicht zur Erleichterung des Austauschs von wissenschaftlichen und technologischen Informationen zur Verwendung bakteriologischer Agenzien für friedliche Zwecke. Die Idee hinter dieser Pflicht ist für unsere Diskussion höchst relevant. Internationale Kooperation in der friedlichen Forschung soll verhindern, dass im Geheimen nicht friedliche Forschung betrieben werden kann. Artikel 10 kann man im Spannungsverhältnis zu Artikel 3 der Konvention, dem Verbot der Verbreitung von Biowaffen, nicht abgedruckt sehen. Die Vertragsstaaten der Konvention betonen jedoch, dass dieser Artikel nicht Artikel 10, also der internationalen Forschungskooperation, entgegengestellt werden soll. Letztlich formuliert der Artikel 10 Absatz 2 einen Vorrang friedlicher Forschungskooperationen vor einer Prävention durch Isolation. Dort heißt es, die Konvention sei so durchzuführen, dass die friedliche und technologische Entwicklung und die internationale Kooperation im Bereich friedlicher bakteriologischer Tätigkeiten nicht behindert werde. Es muss nur nachgewiesen werden, dass friedliche Zwecke verfolgt werden. Gelingt einmal dieser Nachweis, kann ein abstraktes Missbrauchsrisiko nicht zur Beschränkung der Kooperation genügen. Schon die pauschale Kontrolle wegen abstrakter Risiken würde diese Zusammenarbeit zu friedlichen Zwecken erheblich behindern. Eine Grenze dürfte jedoch gegeben sein, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass Kooperation missbraucht wird. Dann können begründete Zweifel an der Friedlichkeit der Zwecke erhoben werden. Wenn sie sich also an internationalen Forschungskooperationen beteiligt, muss Forscherin F. Genehmigungspflichten für nicht öffentliche Kommunikation über die Herstellung von Agenzien beachten. Deren Rechtmäßigkeit kann man jedoch anzweifeln. Die Biowaffenkonvention schützt zumindest die internationale Kooperation friedlicher Forschung, solange keine konkreten Anhaltspunkte für einen Missbrauch gegeben sind. Es ergibt sich also abschließend ein halbwegs forschungsfreundliches Bild. Die Durchführung von Forschungsvorhaben in den Biowissenschaften wird nicht wegen Missbrauchsrisiken beschränkt. Bedenken bestehen höchstens bei nicht erforderlichem offensiven Potenzial. Die Publikation von Informationen über die Herstellung von Agenzien im Ausland ist genehmigungspflichtig. Davon sind allgemein zugängliche Informationen und die Grundlagenforschung ausgenommen. Die Genehmigungspflicht ist vor allem unter grundrechtlichen Gesichtspunkten fragwürdig. Zumindest die derzeitige Ausgestaltung verstößt gegen die Wissenschaftsfreiheit. Zwar wird die nicht öffentliche Kommunikation im gleichen Maße beschränkt wie die Publikation im Ausland. Internationale Kooperationen friedlicher Forschung werden aber in der Biowaffenkonvention gegen die Argumentation mit der Prävention einer Biowaffenaufrüstung geschützt. Beschränkungen lassen sich nur bei konkreten Anhaltspunkten rechtfertigen. Unsere Biowissenschaftlerin F. muss also im derzeitigen Recht mit Ausnahme der Publikation im Ausland und der nicht öffentlichen Kommunikation nicht mit Beschränkung ihrer Forschung wegen Missbrauchs rechnen. Ich denke mal, das hat so ein bisschen den Eindruck gegeben, wie der Stand ist.